Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur Side City 2023. Direkt aus Frankfurt.
44, 45, 46, 47, 48, na, habt ihr auch mitgezählt? Gestern ging das letzte von insgesamt 48 Interviews online. 8 von der Ausstellung in Nürnberg und sage und schreibe 40 direkt von der Side City aus Frankfurt. Ich bin selber immer noch ganz erschlagen und viele Hörerinnen und Hörer da draußen vermutlich auch. Den Überblick bei 9 Stunden Material zu behalten, ist schon etwas schwierig. In dieser Episode gehe ich kurz und knapp auf die aus meiner Sicht interessantesten Produkte und Entwicklungen ein. Details könnt ihr dann ja gegebenenfalls, wenn ihr es noch nicht habt, selbst in den jeweiligen Beiträgen und Interviews nachhören. Bei manchen Interviews haben sich im Nachgang noch Recherchen oder Meldungen von Hörerinnen und Hörern ergeben. Die bringe ich dann hier auch noch mit ein. Somit könnt ihr also auch noch etwas dazulernen, falls ihr alle Beiträge angehört haben solltet. Und schließlich möchte ich an der ein oder anderen Stelle in diesem Beitrag auch noch einen persönlichen Kommentar oder eine Meinung zu der ein oder anderen Sache kundtun. In den Interviews war mir das oftmals nicht so möglich. Zum einen musste ich mir oftmals selbst erstmal einen Eindruck verschaffen, noch ein bisschen darüber nachdenken und in dem einen oder anderen Fall wollte ich dann auch noch selber etwas recherchieren. Das ging auf der Messe auch nicht immer sofort. Dieser Beitrag gliedert sich in folgende Abschnitte, wobei ihr die direkt über Kapitelmarken anspringen könnt. Wenn ihr also blind seid, dann müsst ihr euch nicht unbedingt die Sehbehinderten-Themen anhören und das gleiche umgekehrt. Ihr könnt, sofern das eure Podcast-App unterstützt, direkt den nächsten Abschnitt anspringen. Nutzt ansonsten bitte die Spulfunktion, denn trotz meines Vorsatzes, mich kurz zu fassen, werden wir wahrscheinlich trotzdem eine Stunde ungefähr brauchen, bis wir mit allen Themen durch sind. Ist halt auch schwierig, da nochmal genau auszusortieren, was für wen interessant ist. Deshalb müsst ihr das bitte selber machen und entsprechend weiterspringen. Es geht los mit erstens Allgemeines zur Side City, zweitens Braillezeilen, drittens Braillflächendisplays und das Taktonom, viertens Tastaturen, fünftens Vorlesen lassen, sechstens Lesegeräte für Sehbehinderte, siebtens Telefone, achtens Navigationslösungen, neuntens Blindenlangstöcke, zehntens Hinderniswarner, elftens Daisyplayer, zwölftens Sonstiges, dreizehntens in eigener Sache. Das ist ein Ausblick auf Sideviews in den nächsten Monaten. Vorneweg noch, seit dem 21. April, also der Ausstellung in Nürnberg, beschäftige ich mich jetzt mit diesen Interviews und dem Side City Besuch. Eigentlich sogar noch länger, denn auch schon vorher haben ja die ganzen Planungen für die Side City und was ich da besuchen möchte begonnen. Und naja, also nach so vielen Wochen ist tatsächlich bei mir ein kleines bisschen die Luft raus. Das heißt, ich werde jetzt hier in dieser folgenden Episode nicht jeden kleinsten Versprecher da schneiden, sondern möchte das Ganze ein bisschen zeiteffizient über die Bühne bringen. Aber keine Angst, selbstverständlich könnte das trotzdem in guter Qualität. Es gibt da ja so eine Blinden-Community, wo auch jemand einen Podcast macht und der hustet da gerne ins Mikrofon und dreht notfalls auch stundenlang sich ein bisschen im Kreis mit seiner Gedankenwelt. Also nein, keine Sorge, sollte mir das passieren, dann setze ich hier natürlich trotzdem das virtuelle Messer an und schneide das schön zurecht. Also, ziehen wir es also durch. Deshalb beginne ich sofort mit erstens Allgemeines zur Side City. Ja, dieses Mal war es ja in einer neuen Location im Cup Europa. Klingt ein bisschen wie so ein Eisbecher, finde ich. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass in einer meiner Stammkneipen es früher immer den Cup Denmark gab. Das war ein Becher mit Schokosoße. Naja gut, lassen wir das. Jedenfalls, der Cup Europa ist kein Eisbecher, sondern das Kongresshaus der Messe Frankfurt. Es ist durchaus weiter weg von einem Gleisanschluss. Da war man beim Flughafen Frankfurt sicherlich sehr verwöhnt. Ja, man musste schon ein paar Meter gehen und sich auf die Side City Guides verlassen. Selbst mit Navi, glaube ich, kommt man nicht so leicht dahin. Wenn man aber mal da war, dann fand ich es persönlich dort sehr, sehr gut. Die Räume waren deutlich großzügiger als die des Sheraton vom alten Veranstaltungsort. Auch hat man das gemerkt, finde ich, nicht nur an den größeren Flächen, sondern auch an der doch wesentlich besseren Luft und der angenehmeren Temperatur. Also gerade in der großen Halle, wo die Stände im Eingangsbereich waren vom Sheraton, da war die Luft am Nachmittag ja wirklich so, dass man da nur mit einem Brummschäbel rausgehen konnte, weil das einfach, ja, wahrscheinlich dann noch zusammen mit den Flugzeugabgasen und den vielen Besucherinnen und Besuchern wirklich eine fast schon toxische Mischung war. Das war jetzt hier in diesem Gebäude, das einfach sehr viele Jahre moderner ist, viel, viel besser gelöst. Gut fand ich auch, dass diese vier Stockwerke alle relativ einheitlich gestaltet waren. Man konnte sich auch aufgrund der Rolltreppen gut orientieren. Die Rolltreppen kamen ja zwar manchmal schon auf unterschiedlichen Seiten raus, aber befanden sich, so wie das beim Treppenhaus üblich ist, natürlich in jeder Etage an der gleichen Stelle. Nicht optimal war aus meiner Sicht die Trennung der einzelnen Stände. Das war selbst für meinen sehenden Messeguide oftmals nicht so leicht zu erkennen, wo ein Stand endet und der nächste beginnt. Auch die Beschriftung mancher Firmen ließ doch sehr zu wünschen übrig. Da war sie sich manchmal auch nicht sicher, ist das jetzt ein Produkt, ist das jetzt der Firmenname oder sonst irgendwo ein Aufkleber oder Hinweis. Das war nicht so ganz eindeutig häufig. Aber das sind ja alles Punkte, die man im nächsten Jahr ändern kann. Ebenso hoffe ich dann auch, dass es wieder Informationen in Brailleblindenschrift gibt. Da gab es nämlich nur das Forum-Programm vorrätig am Empfang zum Abholen. Im Sheraton waren wir da sehr verwöhnt mit der ausführlichen Ausstellerliste und sogar Plänen der einzelnen Räume, die man auf einem Braille-Drucker da zumindest andeutungsweise dargestellt und ausgedruckt hat. Das war sehr schade und selbstverständlich bei einer Messe für Blinde und Sehbehinderte sollte das vorhanden sein. Um die 100 Aussteller aus 20 Ländern sollen vor Ort gewesen sein. So ganz genau kann man die Zahl vermutlich nicht sagen, denn es gab häufig Gemeinschaftsstände, bei denen dann manchmal nur eine einzelne Person von einer Firma Unterschlupf gefunden hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Sache mit der Fledermausbrille vom Kit aus Karlsruhe. Das konnte man am Metec-Stand finden, war aber im Ausstellerverzeichnis zum Beispiel gar nicht gelistet. Gefühlt würde ich allerdings sagen, dass es weniger Aussteller als noch 2018 oder 2019 waren. Da hatte die Ausstellerliste, glaube ich, so 130 Einträge, dieses Mal knapp über 100. Auch so von der Fläche her gefühlt war es doch etwas kleiner als im Sheraton. Also die Wege durchaus größer, aber die Stände weniger und vielleicht auch kleiner. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht festnageln lassen. Es war, wie gesagt, eine neue Location mit dem Cup Europa und somit ist ein Vergleich mit dem alten Sheraton auf jeden Fall gar nicht so einfach möglich. Bei den Interviews fand ich es immer noch unglaublich, dass ich 40 Stück geschafft hatte. Das habe ich unter anderem auch der SciCity GmbH zu verdanken, die mich auch maximal im Vorfeld unterstützt hatte. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dorthin. Und ein noch größeres Dankeschön muss ich meinem Messeguide machen. Die SciCity GmbH hat mir da eine sehr erfahrene Dame zugelost, die schon 17 Mal auf der SciCity war, also anscheinend von Anfang an. Und die war wirklich klasse. Also ich hatte selbstverständlich umfassende Listen mit den Standnummern und wo ich hin möchte, aber die war wirklich toll und so erfahren, dass sie eben immer wieder geschaut hat, was ist hier in der Nähe. Wenn ein Stand besetzt war, dann haben wir eben weitergeschaut. Sie hat trotzdem den entsprechenden Mitarbeiter im Blick behalten und konnte dann sagen, ah, der ist jetzt frei, wir können jetzt wieder zurück zu diesem Stand. Also es war wirklich große Klasse und nur durch die Messeguides oder diesen Messeguide konnte ich das schaffen. So viele Interviews, 40 Stück an 3 Tagen in 22 Stunden SciCity Messeöffnung. Von den 40 Interviews waren rund 20 auf Englisch und naja, ihr hört euch das immer so an, die dauern oftmals nur 3, 5, 7 Minuten, das längste auch mal, ja, 12 Minuten. Man denkt, das ist irgendwie schnell bearbeitet und online, aber nein, also dass die SciCity Interviews dieses Mal ein bisschen gedauert haben, bis sie nach und nach online gegangen sind, das hatte schon auch wesentlich mit diesen englischen Interviews zu tun. Denn ich muss mir die anhören, muss mir dazu den Text auf Deutsch aufschreiben, muss den einsprechen, dann muss er über die Originalspur gelegt werden und das auch ein bisschen sinnhaft, dass man an interessanten Stellen im englischen Original auch noch den Originalton einblenden kann. Das war schon wirklich sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen. Ich hatte ja etwas überschwänglich am letzten Tag der Side City, bevor ich abgereist bin und euch da so eine kurze Nachricht aufgenommen habe, noch angekündigt, dass ich einige englische Interviews auch im Original einstellen würde. Das habe ich jetzt, wie ihr gemerkt habt, tatsächlich nicht gemacht. Zum einen hätte das auch im einen oder anderen Fall nochmal eine gewisse Nachbearbeitung zusätzlich zu der Übersetzung bedeutet. Und zum anderen habe ich die Übersetzungen eigentlich so umfassend gemacht, dass euch jetzt nichts entgangen ist. Also der Mehrwert durch ein Online-Stellen der englischen Interviews wäre jetzt, glaube ich, eher marginal. Aber wenn es natürlich jemanden gibt, der sagt, dieses oder jenes Produkt, das interessiert mich so brennend, ich möchte da unbedingt die Originalspur mit dem englischen Gesprächspartner hören, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne anmelden, dann klatsche ich euch das gerne in die Dropbox. Abschließend in diesem Bereich noch ein Hinweis auf die CD im Bitzentrum. Der ein oder andere hört mir ja vielleicht gerade auch auf DaisyCD.de zu. Es gibt alle Interviews nicht nur online, sondern auch schön strukturiert auf einer DaisyCD. Und da gibt es dann noch einen kleinen besonderen Service. Es gibt nämlich von einigen Interviews nicht nur die Originaldatei zu hören, wie ihr sie aus dem Podcast kennt, sondern auch eine auf das akustisch wesentliche reduziertere Version. Das ein oder andere Interview hat ja doch in einer etwas lauten Umgebung stattgefunden, wobei das kein Vergleich zum Sheraton war. Also selbst die große Halle oben im vierten Stock war akustisch immer noch gut für das, dass da so viele Leute waren. Nichtsdestotrotz, manchmal war der ein oder andere Gesprächspartner vielleicht nicht optimal zu verstehen. Einfach zu viel Gewusel im Hintergrund. Das trifft natürlich vor allem Menschen, die schon irgendeine Höreinschränkung haben. Und da gibt es jetzt einen Audiodienst im Internet, der online funktioniert. Da lädt man seine Datei hoch und dann wird aus dieser Aufnahme werden die Hintergrundgeräusche alle ausgeblendet und das Ganze auf den eigentlichen Sprecher reduziert. Gelegentlich habe ich das ein oder andere Interview damit aufgebessert. Da diese vollgefilterte Spur allerdings etwas künstlich klingt, habe ich die nie so komplett in den Podcast gestellt, sondern immer eine Mixtur aus dem Originalton und dieser Vollfilterung mit nur der Sprachspur erstellt. Aber für Hörbehinderte könnte es durchaus interessant sein, eventuell nur die Spur zu hören, auf der dann nur die Stimme drauf ist. Und die finden also auf der CD im Bitzentrum, sofern ein Interview nachbearbeitet wurde, zusätzlich zu der Originaldatei auch die vollgefilterte Spur, die dann nur die Stimme des Gesprächspartners und meine enthält. Ja, ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Ansonsten könnt ihr mich auch nochmal fragen, wenn das für euch irgendeine Relevanz hat, dieses Thema. Bestellen kann man die CD jedenfalls, ganz egal, ob ihr die Vollfilterungsspur haben wollt oder nicht, im Bitzentrum unter 089 559 88136. Alles wird teurer, aber die CD nicht. Der Preis bleibt bei 25 Euro. Damit kommen wir zu den Produkten. Zweitens Braillezeilen. Ein großer Hype wurde auf der Side-City ja um den Activator gemacht. Das ist die neue Braillezeile von Helptech. Da haben wir auch einen Beitrag, mit Abstand wahrscheinlich den längsten Beitrag, hier in Side-Use gehabt. Fast 40 Minuten erklärt der Sigi Kipke, der Chef von Helptech, die Besonderheiten. Und ja, tatsächlich, es ist eine Braillezeile, wie es sie so bisher noch nicht gab. Denn die Tastatur, die damit eingebaut ist, kann man umklappen. Im zusammengeklappten Zustand hat man oben eine Braille-Tastatur mit 8 Punkten, Leertaste und so weiter. Klappt man das Oberteil nach hinten auf, wie so ein Laptop, nur dass man den Laptop-Bildschirm nie so weit nach hinten klappen würde, dann entfaltet sich eine Normalschrift-Tastatur. Ist dann auch wie beim Laptop, nur dass man auf der einen Hälfte, die am Tisch steht, die ersten drei Zeichenreihen waren es, glaube ich, hat und im Deckel des Laptops, also da, wo normalerweise der Bildschirm ist, hat man beim Activator dann die restlichen Zeilen einer Tastatur. Ich fand das Gerät unabhängig von diesem neuen Konzept auch unglaublich dünn. Also Handytech bzw. Helptech hat ja immer diese konkav geformten Module, die so ein bisschen an eine Dachrinne erinnern. Bauartbedingt kann das wahrscheinlich nie so ganz dünn sein, aber sie haben es tatsächlich geschafft, die Bauhöhe deutlich zu reduzieren und das nicht nur in dem Bereich, wo die Dachrinne am tiefsten ist, sondern insgesamt von diesem ganzen Gerät. Hat auf mich wirklich einen guten und interessanten Eindruck gemacht. Viele Helptech-Freunde werden sich außerdem wahrscheinlich darüber freuen, dass der Activator auch Kurzschrift kann. Möchte man in den anderen Breitzeilen von Helptech im internen Editor irgendeine Datei lesen oder schreiben, dann musste man sich ja schon bei der Dateiübertragung für Kurzschrift oder Nicht-Kurzschrift entscheiden, wenn man das HTCom dazu verwendet hat. Irgendein Wechsel durch eine Tastenkombination war bzw. ist bisher in den Geräten von Helptech nicht möglich, mit Ausnahme eben vom Activator. Da kann man ganz normal mit der Leertaste G, so wie man es auch von JAWS her kennt, zwischen Vollschrift- und Kurzschriftausgabe hin und her schalten. Interessant mit Sicherheit auch das Andocken des iPhones. Welche Funktionen da dann noch in die App kommen, das wird spannend. Es soll wohl jetzt schon möglich sein, dass man dort eine Diktierfunktion startet und sich dann einen Text direkt in den Editor des Activator notieren kann. Ja, ob es das jetzt dringend braucht, das ist immer Frage des Anwenders. Der eine findet es gut, der andere nicht. Insgesamt aber aus meiner Sicht durchaus eine gute Idee, so ein iPhone zu integrieren. Denn bei ganz vielen Braille-Notizgeräten haben wir ja durchaus das Problem, dass die ja alle schon gut sind und wirklich zu empfehlen sind, aber sie veralten halt auch sehr schnell. Ja, laufen jetzt sehr viele Kisten mit Android, aber wenn man sich zum Beispiel das BrailleSense Polaris anschaut, das krebst immer noch mit Android 5 rum und wird sicherlich nicht aktualisiert werden. Das BrailleNote Touch von Humanware hat Android 8, da tut sich gerade anscheinend auch nichts mehr. Hier lagert man bei Helptech einen gewissen Teil der Braille-Intelligenz in ein iPhone aus und das ist natürlich schneller getauscht als irgendwelche Hardware, die fest in einer Braille-Zeile verbaut ist, wenn es überhaupt ein Angebot für eine Hardware-Umrüstung gibt. Nachteilig eventuell beim Activator, das ist mir und auch anderen aufgefallen, ist die Tastatur, also beide Tastaturen, sowohl die QWERTY-Normalschrift-Tastatur als auch die Braille-Tastatur, die hat doch ein relativ lautes Tastengeräusch. Das hört man durchaus auch in dem Beitrag mit Sigi Kipke, wenn ich darauf geschrieben habe. Das ist aber auch Geschmackssache. Den einen stört, den anderen nicht. Leiser als ein Perkins-Brailler ist es auf jeden Fall, muss man natürlich klar sagen. Dennoch, es sei hier einfach mal erwähnt. Ein bisschen schade, jedenfalls schon, denn ich habe zum Beispiel ein Actilino von Helptech und da ist die Tastatur extrem leise. Das haben sie im Activator leider nicht weitergeführt. In der ein oder anderen Mailingliste wurde auch über den Preis diskutiert. Der liegt ja bei 6.500 Euro und ja, es war irgendwie so ein bisschen netto, brutto, keine Ahnung. Es war ein bisschen undeutlich in dem Beitrag. Das habe ich aber nochmal nachrecherchiert. Also die 6.500 Euro für den Activator beinhaltet die Mehrwertsteuer und selbstverständlich auch das Smart Dock, in das man sein iPhone einspannen kann. Wie gesagt, manche fanden das sehr teuer. Ich finde jetzt, wenn die Mehrwertsteuer dabei ist und wirklich ein Komplettpaket aus SmartDock dafür zu erhalten ist, ist der Preis schon in Ordnung. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Die Vario Ultra 40 von VisioBraille, die kostet zum Beispiel über 7.000 Euro. Und auch Papenmeier habe ich schon mal ein Angebot gesehen für einen Arbeitsplatz. Da kostet eine 40-stellige Braillezeile ohne irgendwelche besonderen Funktionen, sogar noch mit Micro-USB, also nicht mal USB-C und auch ohne Bluetooth, ohne Braille-Tastatur, die kostet da auch schon 6.000 Euro. Also so gesehen finde ich 6.500 Euro zwar kein Schnäppchen, aber durchaus für das Gebotene einen fairen Preis. Möchte ich hier doch mal kundtun. Und selbst im Vergleich zu anderen Braille-Notizgeräten muss man vielleicht auch noch ins Feld führen, dass zum Beispiel das BrailleSense 6 in der größeren Version 32 Stellen hat. Hier hat man nochmal 8 Braille-Zellen mehr bei Helptech. Das muss ja auch bezahlt werden. Wer eine Zeile mit Normaltastatur sucht, so wie sie unter anderem der Activator bietet, da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass auch Papenmeier mit der Braillex Live ein entsprechendes Modell hat. Da ist die Tastatur aber nicht klappbar, die ist, ja, fühlt sich fast so an, als ob sie auf das Gehäuse aufgeklebt ist. Außerdem, hier haben wir schon mal auch ausführlich darüber berichtet letztes Jahr, gibt es von Humanware und dem American Printing House noch die Mantis. Das ist im Gegensatz zur Papenmeier-Zeile auch eine Braillezeile mit integrierter Intelligenz. Da habt ihr also auch noch eine Notizfunktion, könnt Dateien lesen und noch einiges mehr. Und da ist jetzt auch schon der Name Humanware gefallen. Nicht mehr so ganz neu, aber auf der Messe auch vielfältig zu sehen waren die Brilliant BE 20X und 40X. Toll finde ich hier die Ankündigung, dass es bald auch eine deutsche Sprachausgabe für diese beiden Geräte geben soll. Da merkt man schon, die Humanware-Braillezeilen, die Standard-Braillezeilen gehen dort immer mehr in Richtung Braille-Notizgerät. Man kann dort ja auch Word-Dateien und PDFs öffnen und ja, sehr viele andere Funktionen hat man dort. Sachen, die es bis vor kurzem nur in hochwertigen Braille-Notizgeräten wie dem BrailleSense oder früher Pronto gab. Das ist also durchaus sehr interessant, dass es jetzt auch bald eine deutsche Stimme für diese Braillezeilen gibt. Gerade wenn jemand erst Braille lernt, der freut sich vielleicht darüber, dass er da nochmal eine Unterstützung hat durch eine Sprachausgabe und dafür kein Vermögen ausgeben muss, sondern das einfach mit in die 40-stellige bzw. 20-stellige Braillezeile im Preis mit inkludiert ist. Die Braillezeilen von Humanware gibt es übrigens neben Reinecker, ComM, Ludwig Becker, ALU und anderen. Klammer auf, die Aufzählung ist womöglich nicht vollständig. Ich mache mich hier nicht haftbar. Klammer zu. Die gibt es jedenfalls jetzt auch bei Protag. Protag, die Firma aus Nürnberg mit Niederlassungen in Marburg und Stuttgart. Die haben bisher mehr oder weniger ausschließlich Braillezeilen von Freedom Scientific verkauft, sprich die Focus 5. Generation. Und wie gesagt, dort könnt ihr jetzt auch die Humanware Braillezeilen bekommen. Das finde ich schon eine sehr interessante Entwicklung und auch spannend, wie es jetzt dann weitergeht mit den Focus 5 Braillezeilen. Das sind sicherlich immer noch sehr gute Braillezeilen. Sie haben ein Metallgehäuse. Man kann die Punktstärke variabel einstellen. Es gibt auch einen Braille-Texteditor. Auch die durchgehende Lesefläche, also es gibt keine Modulkappen, sondern eine durchgehende Lesefläche, finden manche sicherlich ganz gut. Das Design ist auch sehr schmal und gefällig durchaus. Dennoch, ich könnte mir schon vorstellen, dass Humanware da jetzt doch einiges an Marktanteilen abjagt und da durchaus für Furore gesorgt hat. Von daher bin ich mal gespannt, ob und wann es eine Focus 6. Generation geben wird. Die Focus 5 kam ja, glaube ich, 2017, 18 irgendwas in den Dreh raus, ist jetzt also so circa 6 Jahre alt, wurde von der Software her natürlich auch immer weiterentwickelt, aber es könnte, wenn die Produktzyklen weiter so sind, wie sie früher mal waren bei Freedom Scientific, durchaus mal wieder Zeit für eine neue Focus-Zeile sein, aus meiner Sicht. Schade bei Humanware finde ich, dass es die Brilliant 80 in Zukunft nicht mehr geben soll. Das ist zwar eine Braillezeile, die jetzt seit bestimmt 8-9 Jahren völlig unverändert war. Sie hat immer noch einen Micro-USB-Port und einen recht alten Bluetooth-Standard und überhaupt keine persönliche Intelligenz. Sie ist aber sehr schlicht und funktional, hat 3 Tasten links und rechts am Auslauf, um sie weiterzuschalten. Zusätzlich aber auch an der Vorderfront 8 Tasten, die kann man auch relativ frei in Jaws mit Funktionen belegen. Außerdem ist sie in einem schicken Aluminiumgehäuse und preislich, also die gab es teilweise schon mit Mehrwertsteuer unter 10.000 Euro. Inzwischen ist sie auch teurer geworden. Also von daher sehr schade um dieses zuverlässige und schlichte Büroarbeitstier. Ich hätte schon gedacht, dass Humanware die vielleicht auch noch irgendwann auf einen X-Standard bringt und zumindest einen USB-C-Port einbaut. Die ganzen internen Funktionen braucht man in einer 80-stelligen Braillezeile vielleicht gar nicht. Ja, aber bei Humanware wird es in Zukunft also gar keine 80-stellige Braillezeile mehr geben. International spielt das offenbar nicht so die Rolle. Das sieht man ja auch an der Firma HIMS. Selvas, der Mutterkonzern, hatte ja noch nie irgendeine 80-stellige Braillezeile im Sortiment. Das Maximum der Braillegefühle sind dort 40 Braillezeichen in der, wie heißt die? Q-Braille XL, genau, so heißt die. So gesehen folgt Humanware als auch großer Player auf dem Braillezeilenmarkt damit wohl nur den internationalen Trend. Aber auch im Bereich der 80-stelligen Braillezeilen, insbesondere für den Arbeitsplatz, gab es ja durchaus eine Neuerung. VisioBraille stellte die Vario Pro 2 vor. Ehrlich gesagt hatte ich die Vario Pro spätestens seit der Bauminsolvenz noch nie so groß auf dem Schirm. Die gibt's ja gefühlt auch schon ewig und wurde lange, zumindest nach außen hin, nicht aktualisiert. Sicherlich, die Software wurde genauso wie bei den Freedom Scientific Braillezeilen sicherlich immer mal wieder abgedatet, aber so richtig viel bekannt war sie mir bisher eigentlich nicht. Und somit fand ich das durchaus bei Stefan Merck mal ganz interessant, dieses Update der Vario Pro 2 in die Hand zu nehmen. Ich finde das mit den Rollen durchaus ein interessantes Konzept. Müsste man einfach mal ausprobieren, was man unter Jaws da genau drauflegen kann. Auch die Verarbeitung machte auf mich einen guten Eindruck, hat sich alles wunderbar angefühlt und Metec-Module aus Stuttgart sprechen ja vielleicht auch für sich. Auch die Vario 480 fand ich extrem schlank und schick mit diesem Metallgehäuse. Die hat allerdings vorne keine Daumentasten, sondern nur Tasten am Auslauf, um sie weiterzuschalten. Aber das ist natürlich Geschmackssache, wie man seine Braillezeile am liebsten steuert. Nochmal in dem Bereich mobile Braille-Technik, da haben wir uns ja sehr ausführlich auch mit dem Gaudio Book beschäftigt. Da hat sich hier ein Hörer gemeldet und gesagt, dass sein altes Gaudio Book noch nicht auf die neue Hardware-Generation Pro abgedatet worden ist. Locklink hatte im Interview ja gesagt, ich spiele es ja mal kurz ein.
Wir konnten die alten Gaudio Books updaten oder upgraden auf Gaudio Book Pro. Das haben wir auch, im Grunde genommen haben wir jetzt alle durch. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie viele alte Gaudibooks wir verkauft haben. Die konnten wir alle upgraden.
Ja gut, wie gesagt, ein Hörer hat sich gemeldet, hat das bestritten. Das scheint somit also nicht so ganz zu stimmen. Ich habe den Hörer auch mal gefragt, was so ein Hardware-Tausch eigentlich kostet. Das habe ich Locklink leider nicht im Interview nicht gefragt. Es werden dafür wohl 4.800 Euro verlangt. Ja, gut, das sind natürlich Spezialteile, die sich da in dem Gaudio Book befinden. Es wird vermutlich im Wesentlichen auch nur die alte Braillezeile behalten und alles weitere drumherum neu gemacht. Von daher ein stolzer Preis, sicherlich auch ein Stück gerechtfertigt. Dennoch, klar, für 4.800 Euro würde man auch ein sehr super leistungsstarkes normales Notebook bekommen. Aber klar, man hat da natürlich nicht den Vorteil eines Geräts, in dem Braillezeile und Tastatur sowie die ganze Laptop-Technik in einem Gerät zusammengebastelt ist. In dem Beitrag über das Gaudiobook wurde auch darauf eingegangen, dass gewisse Freeware-Programme vorinstalliert sind. Die kann man sich auch ansonsten gratis besorgen. Und Locklink meinte hier, dass diese Programme von Manfred Karpe stammen sollen. Diesen Namen vergesst ihr aber besser mal gleich. Ich habe es inzwischen auch schon korrigiert, denn der Manfred hat sich gemeldet und hat gesagt, dass er schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr Karpe heißt, sondern Winkler. Manfred Winkler, ja, den Namen kennt man dann auch schon wieder eher. Der hat ja auch dieses wunderschöne Podcast-Programm für Windows geschrieben, mit dem ihr übrigens auch Sideviews sehr einfach und bequem hören könnt. Manfred Winkler ist also der Schöpfer der Programme, die es gratis gibt, aber die auch auf dem Gaudiobook vorinstalliert sind. Vergesst den alten Namen. Wenn ihr heute den Podcast runterladet, dann werdet ihr diesen Namen auch dort nicht mehr finden. Das habe ich nämlich auch noch korrigiert im Nachhinein. Spannend wird nächstes Jahr sein, ob das Optima den Weg nach Deutschland findet. Das könnt ihr euch im Beitrag von Orbit Research anhören. Das könnte eine sehr interessante Alternative zum Gaudiobook werden, denn es enthält durchaus sehr viel leistungsstärkere Prozessoren und man kann diese Prozessoren und Speicherausstattung auch selbst wählen. Auch vom Gerät her machte es auf mich einen durchaus sehr guten Eindruck. Außerdem kooperiert Orbit ja mit dem Notebook-Hersteller Framework. Da kenne ich auch schon jemanden, der so ein normales Framework-Notebook ohne Braillezeile und mit Display hat. Der ist damit auch sehr zufrieden und der Ansatz von Framework, könnt ihr gerne mal googeln, ist, finde ich, schon mal nicht so ganz verkehrt. Meine persönliche Meinung zu solchen Geräten wie dem Gaudiobook oder auch dem Optima ist übrigens einerseits sehr bestechend, auch ergonomisch, wenn man Braillezeile, Tastatur und Notebook in einem Gerät hat. Gerade wenn man unterwegs im Zug arbeitet, ist das natürlich optimal. Auch der Griffweg zwischen Tastatur und der Braillezeile ist in so einem Gerät extrem kurz und ergonomisch. Andererseits glaube ich nicht, dass die Akkulaufzeit so viel länger ist, als wenn man ein Notebook mit Display hätte. Und die Frage ist auch immer, was macht man, wenn mal etwas dran kaputt ist? Eine Braillezeile, Standalone ohne Notebook, die kann ich dann noch weiter nutzen, während mein PC zur Reparatur ist oder mein Notebook. Hier muss ich mein Gerät mit Braillezeile, mit Notebook, mit all meinen Daten komplett einschicken zum Händler oder wohin auch immer und warten, bis das Ding wieder repariert ist und zurück ist. Außerdem nutze ich persönlich meine Braillezeilen sehr viel länger als meine Computer und da ist man dann auch schon sehr festgelegt, wenn man ein voll integriertes Gerät hat. Jetzt gab es ein Angebot von dem Wechsel von Gaudiobook auf Gaudiobook Pro. Ob das bei künftigen Hardware-Generationen wieder so sein wird oder was generell mit Windows noch passiert, welche Anforderungen es vielleicht mal für Windows 12 gibt, das steht in den Sternen. Auch das Thema Gewicht ist so eine Sache. Das Gaudiobook wiegt inklusive Tasche wohl 2,15 Kilo. Also dann vermutlich ohne Tasche so 1,6 Kilo. Und also für dieses Gewicht bekommt man auch schon eine Breitseite mit vielleicht 500 Gramm. Und Notebook, naja gut, unter 1,5 Kilo wird vielleicht auch schwierig. Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass man so massiv viel Gewicht durch so ein voll integriertes Gerät alles in allem dann spart. Und auch die Dicke, 6 cm Dicke, das hat ein normales Notebook mit Display und Breitseite in der Regel auch nicht. Also auch beim Packmaß dürfte die Ersparnis nicht zu groß sein oder gar nicht vorhanden sein. Ansonsten im Bereich dieser voll integrierten Braille-Geräte noch kurz erwähnenswert vielleicht, dass das BrailleSense 6 auf Android 12 abgedatet werden soll. Von 10 auf 12, das ist sicherlich schön, soll dann ja auch noch etwas schneller laufen, wobei ich persönlich jetzt noch nie irgendwelche Performance-Probleme damit hatte. 2016 kam ja das Polaris auf den Markt, das wurde damals auch sehr gehypt, war der Vorgänger des BrailleSense 6, dafür gibt es aber anscheinend kein Update mehr. Es funktioniert mit Sicherheit noch lange Zeit auch auf dem alten Stand, aber ja, trotzdem, es kostet immer viel Geld solche Geräte und wenn sie dann nicht abgedatet werden, das ist dann schon ein Stück weit bitter. Nichtsdestotrotz, BrailleSense aus meiner persönlichen Sicht ein sehr performantes, leistungsstarkes Gerät, gibt es jetzt ja auch als 20er Version, da ist es nochmal besonders klein und leicht und ich kenne viele, die das am Arbeitsplatz einsetzen und damit sogar Videotelefonie ausführen. Damit weiter zu drittens Braille Flächendisplays und das Taktonom. In den Beiträgen haben wir den Monarch und das Dotpad vorgestellt. Ebenso gibt es ein Braille-Flächendisplay im Beitrag von Orbit. Dort heißt das Graffiti. Somit waren eigentlich alle wichtigen, momentan verfügbaren Braille-Flächendisplays auf der SideCity vertreten. Nur die Firma 4Bryant war nicht da. Die haben auch ein Pad mit 2000 Braille-Pins, Braille-Punkten in Frankfurt, wie gesagt, nicht vertreten. Ja, diese Geräte sind ja durchaus noch sehr teuer und für den Privatbereich auf jeden Fall, würde ich sagen, nicht interessant. Muss man mal gucken, wie es damit weitergeht, ob sich das in den Schulen durchsetzt. Aber sicherlich, man kann damit den Unterricht doch etwas interaktiver gestalten, als wenn man nur irgendwelche Schwellkopien vor sich liegen hat. Weitere Braille-Flächendisplays sind ja schon seit langer, langer Zeit angekündigt von Inventivio aus Nürnberg. Die behaupten das schon seit 10, 12 Jahren, dass sie ein Braille-Flächendisplay bauen. Gab es auch schon mal als Prototyp auf der SideCity zu sehen, hat aber sich nie aktualisieren lassen vor Ort. Also ich habe keine Ahnung, wie weit man da ist. Ich werde das mal in Erfahrung bringen. Ebenso war 2019 ein Dr. Greiner auf der SideCity, auch einer aus Franken. Und auch der hat ein Braille-Flächendisplay versprochen, was es eigentlich, wenn man das Interview aus 2019 heute noch anhört, schon längst geben müsste. Tut's aber nicht, ich werde ihn auch mal wieder kontaktieren und mich mal erkundigen, was denn da die Sache ist, dass wir vielleicht da auch mal ein bisschen eine Info drüber haben, ob das Thema Braille-Flächendisplay denn jetzt wirklich nur den südkoreanischen Dot Corporation und den Amerikanern überlassen wird oder ob es vielleicht auch mal etwas Made in Germany hier geben wird. Eine ganz eigene Gattung von Gerät, die aber auch so in den Bereich Schule wohl eher geht und dort Verwendung finden wird, ist das Taktonom von der eben schon erwähnten Firma Intibio. Ja, da könnt ihr euch einfach mal den Beitrag von Reinecker Vision anhören. Ich gebe das jetzt nicht hier im Detail wieder, um was es da geht. Ich denke, für den ein oder anderen Arbeitsplatz oder in der Schule kann das vielleicht schon interessant sein. Ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch, hatte dann aber doch ein bisschen Spaß mit dieser Deutschlandkarte. Nachdem die Firma in Nürnberg ist, werde ich da auch mal vor Ort aufschlagen, habe da auch schon länger eine Einladung hin, werde ich dann irgendwann im Sommer auch mal wahrnehmen und dann werden wir das Gerät in SideViews entweder nochmal dort vor Ort näher vorstellen oder vielleicht auch im Rahmen eines Testberichts behandeln. Viertens, Tastaturen. Und da geht es vor allem um die, die man mit einem Smartphone koppeln kann. Help to Type hatten wir hier schon mal vorgestellt, die Mini QWERTY-Tastatur. Die waren auch mit einem Stand vor Ort, gab es aber, soweit ich mitbekommen habe, nichts Besonderes Neues. Das Mikey soll es auch zum Anschauen gegeben haben. Der Herr Friehoff war da wohl vor Ort. Der baut das Gerät hardwaretechnisch ja mit seiner Firma BBTF. BBTF ist allerdings auch nirgendwo im Ausstellerverzeichnis aufgetreten. Insgesamt hat man, finde ich, wenig von diesen ganzen Tastaturen gesehen. Also Hable One wäre da noch zu erwähnen. Ja, das lag schon am Stand vom LHZ und DHV rum, soweit ich mich erinnern kann. Aber Hable an sich hatte jetzt keinen Stand. Und auch so, also wenn man sich mit Messebesuchern unterhalten hat, hatten diese Tastaturen nicht so unbedingt die Side City geprägt. So nach meinem persönlichen Eindruck. Ich habe da fast den Eindruck, dass diejenigen, die sowas für ihr iPhone haben möchten, sich schon längst mit so einem Gerät eingedeckt haben und ja, jetzt einfach es nur noch eine große Gruppe gibt, die sagt, ich komme mit dem Touch am besten klar, ich möchte sowas gar nicht haben. Von Hable gibt es jetzt übrigens auch eine App für Apple-Betriebssysteme. Damit kann man ein Update für sein Hable One einspielen und mittelfristig ist dann wohl auch geplant, dass man gewisse Tastenkombinationen und so weiter in dieser App abändern kann. Vorsichtig allerdings beim Update bitte, da gab es jetzt immer wieder Meldungen, dass der Zeichensatz dadurch nicht verbessert wird, sondern dann gewisse Vollschriftkürzungen danach nicht mehr gut funktionieren. Das ist sehr bedauerlich, dass Hable es einfach nicht auf die Reihe bekommt, einen vernünftigen Zeichensatz zu integrieren. Der war ja schon mal ganz gut, jetzt haben sie ihn wieder verschlimmbessert mit dem letzten Update. Also, wenn euer Hable One funktioniert, am besten lasst es so, wie es ist erstmal. Rivo habe ich noch fast vergessen. Rivo war ja auch mit einem Interview vertreten. Die hatten folglich auch einen Stand. Da soll es jetzt, wie dort angekündigt, das Rivo 3 bald geben. Ich hatte da ja schon mal drüber berichtet, dass das für Leute, die keinen Braille können, durchaus eine interessante Möglichkeit ist, ihr Smartphone zu steuern. Allerdings hatte ich auch moniert, dass die Tastenbefehle doch relativ kompliziert sind. Und jetzt bekommt dieses neue Gerät also kein sonderlich neues Konzept, sondern wird so in seiner bisherigen Form weitergeführt, bekommt aber noch weitere interne Funktionen. Ein MP3-Player, Taschenrechner, Wecker und so weiter wurden da erwähnt. Das Gerät soll aber, wie war das, $700-800 dann am Ende kosten und ja, also ganz ehrlich, ja, lehne ich mich jetzt hier weiter aus dem Fenster? Ich weiß es nicht. Ich tu's. Also aus meiner Sicht eine ziemliche Fehlentwicklung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der schon 700-800 Euro für sein iPhone ausgegeben hat, auch nochmal so viel für eine Tastatur ausgeben möchte, um dann Funktionen wie MP3-Player oder Taschenrechner zu haben. Dafür habe ich ja das iPhone. Das habe ich da ja dann schon. Also irgendwie doppelt gemoppelt und ich, ja. Schauen wir mal. Also Matapo wird das Gerät ja offenbar in Europa dann auch einführen. Da kann man aber nie direkt bestellen bei Matapo. Ich gehe von daher davon aus, dass es über Matapo dann aber auch beim DHV und LHZ eines Tages landen wird. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Da scheint mir, wenn dann schon, das Konzept des Sense-Players interessant zu sein. Das ist ja dann ein sehr vollwertiger Internet-Radio-Player, Daisy-Player, Mediensteuerungsgerät, das zusätzlich eben auch die Fernsteuerung eines Smartphones erlaubt. Der kostet auch nicht viel mehr und hat aber wenigstens noch einen richtigen Daisy-Player und ein richtiges Konzept für Blinde mit an Bord. Von daher, ja, auch im Vergleich damit, glaube ich nicht, dass sich das Rivo 3 in Europa groß durchsetzen wird. Fünftens, vorlesen lassen. Da war OrCam vertreten, habe ich mich aber gar nicht groß mit beschäftigt. Ein Interview zu OrCam Read habe ich mit Optelec geführt, das könnt ihr euch ja bei Bedarf anhören. Der größte Hype auf der Side City wurde höchstwahrscheinlich um die Envision Glasses gemacht. Da haben wir auch schon gesagt, wäre mal ein Vergleich von OrCam und Envision interessant hier in SideViews. Bin ich gerade ein bisschen dran, vielleicht kriegen wir das hin. Müssen wir nur mal gucken, dass uns jemand eine OrCam ausleiht. Naja, jedenfalls, was Envision kann oder nicht kann, das könnt ihr euch ja auch im Interview von SideViews nochmal näher anhören. Beziehungsweise gibt es auch in den älteren Episoden 2 Interviews mit Benny, der die Envision Glasses schon lange nutzt. Ein weiteres Vorlesegerät, was jetzt neu in Deutschland erhältlich ist, und zwar über Helptech, ist das Voxi Vision. Da möchte ich noch zum Interview nachtragen, dass dieses Gerät auch Texte übersetzen kann. Ihr könnt also einen fremdsprachlichen Text scannen und den euch dann in einem Atemzug bzw. über einen Knopfdruck übersetzen lassen in eure Sprache, die ihr versteht. Danke hier an den Hörer für diesen Hinweis. Außerdem jetzt bei vielen Händlern und nicht nur bei Gaudiobreil, sondern auch zum Beispiel bei Protag erhältlich, ist der Hark Reader. Das ist ein klassisches Vorlesegerät, also ein kleiner Minicomputer mit einer Kamera, einer Auflagefläche, einem Lautsprecher und eben einer entsprechenden Software, die ein Foto schießt und dann den Text vorliest. Hergestellt wird das Produkt von Humanware und ja, ich habe das jetzt in keinem Interview groß näher vorgestellt. Wie gesagt, bei Gaudiobreil sind wir mal kurz drauf eingegangen. Aber es scheint, als ich mir das dann live angeschaut habe, durchaus ein interessantes Konzept zu sein. Gerade weil ich eben kaum eine Taste drücken muss. Ich lege das drunter, der erkennt, es liegt etwas drunter, es wird ein Foto geschossen. Und wenn ich jetzt vielleicht etwas tüdelig bin, dann kann ich das Vorlesen auch ganz einfach unterbrechen, indem ich den Text wieder von der Kamera wegnehme. Ist also fast sowas wie eine Gestensteuerung auf einfachem Level. Einige haben das jetzt ins Sortiment aufgenommen, einige, die bisher nur Geräte von Vispero wie den Clear Reader oder die Sophie, nee, Sarah heißt die, glaube ich, ne? Sarah von Free and Scientific oder auch den Smart Reader von IV Optron verkauft haben. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das so auswirkt, der Hark Reader, auf den Markt der Vorlesegeräte. Ja, und bei den Vorlesegeräten fand ich auch sehr sympathisch die Firma VisionAid. Einige Geräte sind dort unter dem Namen Voxbox bei Reinecker Vision verfügbar. Scheint mir auch Hand und Fuß zu haben, was die Briten da herstellen. Sechstens, Lesegeräte für Sehbehinderte. Unzählige elektronische Lupen gab's. Ich blick da schon gar nicht mehr durch, da müsst ihr jemanden anderen fragen. Wichtig ist hier wahrscheinlich immer erstmal klar zu checken, welche Displaygröße möchte ich denn überhaupt haben. Interessant fand ich hier dann auch das Gerät von Sidecare, das einfach sehr vieles in einem Gerät vereint und trotzdem von der Bedienung her anscheinend nicht so kompliziert zu sein scheint. Clover Note hieß das Gerät von Sidecare im Beitrag und ich habe gesagt, dass es das unter dem Namen Manu Edu auch bei Reinecker Vision gibt. Ob das nun ganz exakt allerdings das gleiche Gerät ist, konnte ich jetzt nicht mehr so ganz genau feststellen. Es scheint sich doch in einigen Punkten zu unterscheiden. Also wer Interesse an so einem Gerät hat, wie bei Sidecare vorgestellt, einfach mal bei Reinecker Vision erkundigen, ob Manu Edu wirklich exakt dem Clover Note entspricht. Eine echte Innovation scheint es ja von EV Optron mit dem Amigo 8 bzw. baugleich von Optelec mit dem Compact 8 zu geben. Ja, baugleich stimmt jetzt nicht so ganz, aber die Technik dahinter ist zumindest gleich. Da fand ich sehr interessant, dass man jetzt offenbar auch bei ungünstigen Kontrastverhältnissen noch eine klare Schrift lösen können soll. Ich selbst habe sehr lange mit Bildschirmlesegeräten arbeiten können. In den letzten Jahren, ja, bin ich ein bisschen zu faul dafür und es funktioniert einfach auch nicht mehr so zügig und schnell. Jedenfalls, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ne? Ich so als Jugendlicher mit der Bravo unter dem Lesegerät, ja. Was war da oftmals das Problem? Die Seiten waren super, super bunt und teilweise waren irgendwelche Texte in Fotos reingedruckt oder es gab einen peppigen Hintergrund, irgendein Rot mit rosa Schrift. Ja, ist es vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls, es war verdammt schwer manchmal, Alter, irgendeinen Text vernünftig zu lesen, weil eben der Kontrast nicht gestimmt hat und alles dann farblich komisch ineinander verwaschen war. Und wenn denen das jetzt gelungen ist, dass man dann trotzdem noch einen guten Kontrast hat, dann wäre das, finde ich, schon ein echter Fortschritt. Müsste ein Sehbehinderter wohl einfach mal ausprobieren und mir gerne dann auch berichten. Selbstverständlich müsst ihr keine Bravo lesen. Ich denke, das ist dann vor allem interessant, wenn man Prospekte liest. Auch da ist ja oftmals ein Bild von einem Produkt abgedruckt und dann eine kurze Beschreibung fließt dann direkt in das Bild rein oder der Preis ist da drüber angebracht auf einem farbigen Hintergrund. Dafür ist das bestimmt sehr interessant. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass es unglaublich viele Systeme für Schülerinnen und Schüler gibt. Auch das würde hier den Rahmen sprengen und auch da habe ich nicht den Durchblick. Das hängt auch immer davon ab, was es für ein Schüler ist. Geht er noch in die Grundschule? Ist es irgendwo Oberstufe? Muss er auf den Raum wechseln? Wie technisch fit ist er? Wird noch mit herkömmlicher Tafel und Kreide gearbeitet oder gibt es schon eine digitale Lösung vorne für den Lehrer? Je nachdem schaut die Lösung vermutlich sehr unterschiedlich aus. Da kann ich nur appellieren, euch einfach an die Firmen zu wenden, vielleicht auch an größere EV Optron, LVI, Optelec, Reinecke oder auch Stellar Technology. Klammer auf, das war jetzt einfach mal alphabetisch ein paar größere, die mir aufgefallen sind, weil sie viele Schulsysteme haben, Klammer zu. Die beraten hier sicherlich sehr gut. Ein Sehbehindertengerät erwähne ich aber doch noch explizit, nämlich die Zoomcam. Die findet ihr im Interview mit Koba Vision. Das ist ein Gerät, das sich sehr anschlussfreudig zeigt und auch keine besondere Software unter Windows oder anderen Betriebssystemen braucht. Das finde ich schon mal sehr gut, denn ja, sollte der Hersteller irgendwann doch nicht mehr existieren, hat man immer noch die Chance, dass man das Produkt nutzen kann. Auch ein Betriebssystemwechsel sollte dann ja nicht so das Problem sein. Jedenfalls kann man damit auch Bilder und Texte vergrößert anzeigen. Die Kamera ist schwenkbar und es gibt eine Vorlesefunktion. Und ganz, ganz viele Firmen integrieren die Vorlesefunktion in eine Software, Klammer auf, die vielleicht unter einem neuen Betriebssystem nicht mehr läuft und nicht mehr aktualisiert wird, Klammer zu. Dagegen macht Koba Vision es so, dass die Intelligenz für das Vorlesen von Texten direkt ins Gerät integriert ist. Dadurch muss man sie also einerseits nicht mit irgendeinem Laptop oder PC oder iMac verbinden, sondern man kann auch autark sich was vorlesen lassen, indem man das Gerät einfach einschaltet. Und wie gesagt, man hat überhaupt keinen Zirkus mit irgendeiner Software. Außerdem fand ich das Metallgehäuse sehr ansprechend. Es hat sich wirklich sehr durchdacht und gut angefühlt. Ja, soll es bei Helptech jetzt wohl geben, dieses Produkt. Und Koba ist zwar vielleicht keine so große Firma wie LVI oder Optelec, aber die haben auch aus meiner Sicht große Erfahrungen. Sie waren ja vor 10, 15 Jahren auch mit dem Vokatex tatsächlich die ersten, die überhaupt ein klassisches Bildschirmlesegerät mit einer Vorlesefunktion ausgestattet haben. Also das scheint mir doch eine sehr gute Hardware- und Software-Schmiede da aus Belgien zu sein. Persönliche Erfahrungen habe ich aber natürlich nicht und ich möchte die anderen Firmen auch nicht abqualifizieren. Das war jetzt nur mein subjektiver Eindruck, möchte ich nochmal unterstreichen. Siebtens, Telefone. Und da geht es natürlich um die Mobiltelefone. Da gab es ja vor allem ein Interview mit Matapo zum Blindshare Classic. Ja, da haben sich auch schon Hörerinnen und Hörer gemeldet, dass sie das wenig aufschlussreich fanden und ja, auch ich war ein bisschen enttäuscht. Der Herr hat sich da gewunden und kaum zu einer richtigen Aussage durchgerungen. Vom letzten Jahr eingeführten Lucia von einer anderen Firma hat man übrigens nichts groß auf der Side City gehört. Ich weiß noch nicht mal, ob es das LHZ an seinem Stand hatte und ob die noch welche verkaufen. Letztes Jahr hatten wir ja einen sehr ausführlichen Testbericht dazu. Könnte ich vielleicht mal zum Anlass nehmen, mal wieder nachzuhaken in der Schweiz, ob es da irgendein Update, irgendetwas gibt, dass das Ding zum Beispiel endlich mal ein bisschen schneller spricht. Also es gab jetzt ja schon eine Funktion, dass die Menüpunkte schneller sprechen. Das habe ich auch schon mal getestet, das ist tatsächlich der Fall. Aber sobald ihr selber eine Telefonnummer eingebt, in die Kontakte geht oder eine SMS-Nachricht vorlesen lasst, also da, wo wirklich TTS, Text-to-Speech, gefragt ist, da ist es immer noch sehr, 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 sehr langsam. Dann gibt es aber inzwischen auch noch ein drittes Einfach-Handy neben Blindshell Classic, Blindshell Classic Lite oder auch dem Lucia, nämlich das Mini-Vision. Das könnt ihr euch im Beitrag zu Capsis nachhören. Beim LHZ könnt ihr es kaufen und auch bei Papst gibt es das wohl inzwischen. Wie gut sich das Handy schlägt, also zum Beispiel die Geldscheinerkennung oder der Lichtsensor, das kann ich euch nicht sagen, dazu hatte ich es nur kurz in der Hand. Das wäre sicherlich auch mal sehr spannend, einen Vergleich zwischen Blindshell Classic und dem, wie ist es nochmal, Minivision, genau, ich darf da nicht durcheinander kommen, wir sind gerade beim Minivision. Auf jeden Fall kann man das Blindshell Classic aber durch den App-Katalog noch erweitern. WhatsApp zum Beispiel bietet das Minivision nicht. Dennoch, so rein von der Hardware, ich fand, es hat sich gut angefühlt, die Tasten waren gut unterscheidbar und dem einen oder anderen reicht das Minivision vielleicht auch. Ja, und jetzt muss ich gerade schon nachdenken, wo wir waren, denn wir kommen jetzt zum Smart Vision. Das Smart Version 3 spielt allerdings in einer etwas anderen Liga, denn es ist kein Einfach-Handy, sondern eher eine Alternative zu einem iPhone oder normalen Android-Handy. Es handelt sich dabei nämlich um ein normales Android-Handy mit Tastatur, oben aber auch Touchfläche, und über Talkback und so weiter kann man das Telefon dann voll nutzen. Man kann also auch Apps aus dem Play Store runterladen. Das Gerät lag bei mir sehr schön in der Hand. Es ist natürlich nicht gerade schlank, aber auch nicht viel größer als, ja, also sagen wir mal, ein normales iPhone. Wahrscheinlich schon größer als so ein iPhone SE, aber mit der Tastatur auf jeden Fall eine spannende Kombination aus meiner Sicht. Inzwischen habe ich zum Smart Version 3 noch erfahren, dass es momentan ja mit Android 11 läuft und nicht weiter auf Android 13 aktualisiert werden wird. Klar, ein neues Android, das muss jetzt nicht zwingend sein. Man kann mit einem Android auch noch sehr viele Dinge über viele, viele Jahre hinweg machen. Aber klar, mit der Zeit veraltet es eben einfach und es könnte schon sein, dass die ein oder andere App in einigen Jahren dann nicht mehr so läuft. Und ja, es ist irgendwann auch ein bisschen ein Sicherheitsrisiko. Das BSI warnt dann ja auch immer davor, dass man, wenn man zu alte Android-Versionen einsetzt, man sich einem höheren Sicherheitsrisiko aussetzt. Also von daher, ich weiß nicht, ob ich mit dem Smart Version 3 in 5 Jahren noch Online-Banking so ohne weiteres machen würde. Muss man sich dann anschauen, was dann die Situation ist. Irgendwo kam auch mal die Frage auf, wie es sich als Navigationsgerät schlägt. Denn es gibt dort ja durchaus eine App namens Captain. Und Captain, da werden sich die älteren Hörerinnen und Hörer vielleicht noch erinnern, nicht? Also Captain, nicht? Das war damals ein Navigationsgerät, nicht? Das war so ein Ding, was man sich eben umhängen konnte. Nichts App-gestütztes, sondern ein reines Hardware-Navigationsgerät. Wird schon lange nicht mehr hergestellt, aber als App ist es eben noch bei Capsys auf dem Smart Vision 3 vorhanden. Auch da werde ich mal gucken, ob wir da, ja, vielleicht hört uns ja jemand zu, der das nutzt. Genau, das wäre doch mal das Allerbeste. Einfach hier mal Bescheid geben. Denn unter Umständen könnte das ja ein Navigationssystem sein, was man dank der eingebauten Tastatur ins Smart Vision 3 auch ähnlich gut bedienen kann, wie zum Beispiel den Victor Reader Track. Und damit geht es auch nämlich schon fließend rüber in den Bereich 8. Navigationsgeräte. Da machte ja der Stellar Track von Humanware von sich reden. Könnt ihr im Interview nachhören. Ja, im Prinzip der bisherige Victor Reader Track, nur eben ohne Daisy-Funktion, von der Navigation her aber ähnlich gestaltet. Muss man einfach mal schauen, wenn das Ding in Deutschland verfügbar ist, ob es von der Satellitenpositionierung her zum Beispiel noch etwas genauer geworden ist. Neu aber auf jeden Fall, das haben die Victor Reader Track Geräte bisher nicht, ist, dass eine Kamera hinten eingebaut ist. Und mit dieser kann man dann, wie ihr im Interview auch nochmal nachhören könnt, den Hauseingang finden oder auch die Hausnummer sich damit vorlesen lassen. Ob und wie gut das funktioniert, das hätte ich mir gern auf der Messe zeigen lassen, aber ja, die Umgebung war natürlich nicht dafür gemacht und rausgehen wäre auch etwas aufwendig geworden. Außerdem stehen da rum nur Hochhäuser, ob die dann überhaupt eine Hausnummer gut sichtbar irgendwo haben, ist die Frage. SideViews soll aber ein Testgerät des Stellar Track im Lauf des Jahres bekommen und dann werden wir das Ding mal auf Herz und Nieren auf jeden Fall testen. Spannend wird auch sein, wie das Thema Navigation beim Blindcheck Classic weitergeht. Hat man es gerade schon davon, dass das Interview noch nicht so aufschlussreich war, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die da mit heißer Nadel gerade dran arbeiten und das vielleicht irgendwann mal kommt mit der Navigation. Spannend wäre es auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem Stellar Track, den dann wahrscheinlich immer noch verfügbaren Victor Reader Track, womöglich dem Smart Vision 3 mit Tastatur und der Captain App und dann auch noch dem Blindcheck Classic 2, wenn es das mal kann, hätten wir dann 4 verschiedene Möglichkeiten von Navigationsgeräten mit Tastatur. Man mag es gar nicht glauben, trotz der vielen, vielen Apps werde ich immer noch häufiger nach Navigationsgeräten mit Tastatur gefragt. Es scheint da tatsächlich einen Markt zu geben. Kann ich auch ein Stück weit verstehen, ich habe ja selber auch einen Victoria Track übrigens. Wir bleiben bei der Mobilität. 9. Blindenlangstöcke. Hier gab es ja von Ambutech den Stock mit Stoßdämpfer. Den könnt ihr auch schon beim LHZ Dresden und ich glaube auch beim DHV Hannover bestellen. Noch nicht verfügbar ist diese Kugel, die sich auf 2 Achsen drehen kann. Ja, das kann für den einen oder anderen vielleicht tatsächlich eine interessante Spitze sein, auch wenn sie vom Gewicht her mir doch ziemlich schwer erschien. Ich selbst bin auch schon jahrelang mit einem Stock von Ambutech gelaufen. Die sind wirklich sehr stabil, die halten einiges aus. Vermutlich kann da sogar ein E-Roller drauf fallen und das, ja gut, kommt auf den Winkel vielleicht drauf an, aber jedenfalls, die scheinen schon viel auszuhalten. Sind aber dafür im Verhältnis, finde ich, auch ziemlich schwer. Wir hatten das Thema ja auch im Testbericht vom IO-Blindenstock, wo ich verschiedene Stöcke mal gewogen habe. In Amerika wurde auf der CSUN ja auch der ATC gezeigt, der All-Terrain Cane, ein Stock, der aus einem, was war es, Titanmaterial bestehen soll, genau. Der soll sich also quasi gar nicht verbiegen lassen und soll fürs Wandern, für harte Touren, für den harten Einsatz einfach konzipiert sein. So ungefähr, wer einmal einen All-Terrain Cane hat, braucht keinen zweiten mehr, keinen neuen mehr, weil der geht einfach nicht kaputt. Den konnte man in Frankfurt allerdings nicht sehen. Und ja, ich bin auch schon gefragt worden, ob der jemals nach Deutschland kommt, ist natürlich die Frage. Er braucht dann höchstwahrscheinlich eine Zertifizierung als Medizinprodukt der Stufe 1. Da muss man sicherlich gewisse Nachweise vorlegen, vielleicht auch ein Testgutachten beauftragen. Und ob das die Firma aus Amerika macht, ob die da so viel Potenzial in Europa sehen, das wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen. Ich sehe da momentan ein bisschen schwarz, dass dieses Produkt hier nach Europa kommt. Prominent vertreten auf der SideCity war auch der Stunteback mit seinem leichten IO-Blindenstock. Direkt im dritten Stock im Treppenhaus stand er und hat die Leute abgefangen. Man konnte, glaube ich, die SideCity kaum besuchen, ohne diesen Stock einmal in die Hand gedrückt bekommen zu haben. Kann ich auch nochmal auf das Interview verweisen. Insbesondere, wenn ihr schon einen IO habt, dann ist das bestimmt spannend für euch, was es hier für neue Entwicklungen gibt. Gerade dieses Loopband finde ich doch sehr interessant. Muss man sich tatsächlich vorstellen, wie so einen schmalen Streifen, der durch einen Knopf am Stock fixiert wird, also einmal rumgewickelt, dann Knopf, der das Ganze festmacht. Und dann geht dieser Streifen aber noch weiter. Man kann ihn entweder ein zweites Mal um den Stock rumwickeln und dann hat man also nichts, was da absteht. Oder wenn man ihn wegmacht vom Knopf, dann steht da so ein Streifen ab. Dieses Band, so kann man es wohl auch eher nennen, hat in der Mitte aber ein Loch, sodass man sich das auf einen Finger fädeln kann. Und tatsächlich, ich habe das dann auch vor Ort mal getestet nach dem Interview, man kann dann zum Beispiel ja, mit der linken Hand seinen Stock halten und zusätzlich dann noch die Geldbörse und mit den rechten Fingern im Münzfach nach den passenden Münzen beim Bäcker suchen. Finde ich also wirklich eine sehr einfache Idee, aber einfach und genial auf jeden Fall. Finde ich generell toll, dass man da auf die Wünsche der Kunden eingeht und das dann immer so relativ smart einfach löst. Ja, einfach, aber durchdacht und smart. Zehntens, Hinderniswarner. Wir sind also weiterhin noch vorwiegend Outdoor unterwegs. Bei den Hinderniswarnern hatte Tech Innovation ja eine App angekündigt, mit der auch Hinderniswarnung möglich sein soll. Allerdings am besten auf dem iPhone Pro. Die Pro-Modelle haben ja diesen Lasersensor. Den brauchen sie also vermutlich zwingend, um die Entfernung eines Hindernisses abschätzen zu können. Eine reine Kamera kann das nicht. Die sieht ja nur 2D. Die kann zwar erkennen, was ist auf einem Bild, aber eben nicht die Entfernung von einem Hindernis zum Beispiel. Weiß jetzt gar nicht, ob die App schon veröffentlicht wurde. Ich habe mich damit nicht näher befasst, zumal ich auch kein iPhone Pro habe. Ich stelle es mir halt ein bisschen ungünstig vor, wenn man dann die ganze Zeit sein iPhone Pro um den Hals hängen muss. Ja, das hängt dann schon an einer sehr prominenten Stelle und ist ja dann vielleicht auch mal einem Schlag ausgesetzt, wenn der Hinderniswarner vielleicht doch nicht so gut funktioniert hat, dann knallt man womöglich mit seinem iPhone gegen eine Laterne. Also, ich weiß nicht, müsste man einfach mal ausprobieren, ob das eine gute Lösung ist. Will die App jetzt aber auch nicht schlecht reden. Wie gesagt, ich habe sie nicht getestet. Könnt ihr euch das Interview gegebenenfalls ja mal anhören. Und insbesondere, wenn ihr ein iPhone Pro habt, dann auch gerne mal testen und gerne einen kurzen Info an mich schicken. Per E-Mail reicht schon. Ich finde das wirklich immer spannend, ja, was ihr so für Erfahrungen auch live mit Hindernissen, nein, mit Hilfsmitteln macht. So, ich komme jetzt langsam hier mal zum Ende. Rango, das war noch so ein Hinderniswarner. Ja, eine gute Idee auf jeden Fall. Die bisherigen Hinderniswarner unterscheiden ja nicht, ob ein Hindernis links oder rechts ist. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, ob das diese Vibrationsschuhe von Tech Innovation können. Theoretisch müsste es dort ja möglich sein, weil man ja einen linken und einen rechten Schuh in der Regel hat. Und dann könnte man auch sagen, linker Fuß vibriert nur, wenn auch links vom Fuß ein Hindernis ist. Kann ich gerade gar nicht sagen, müsste ich mal recherchieren. Aber aus meiner Sicht jedenfalls Rango schon eines der wenigen Produkte, die dann eine Unterscheidung macht, indem es im Kopfhörer entweder links oder rechts das Geräusch abspielt. Überhaupt eine sehr freundliche Firma, hat mir sehr gut gefallen, auch die Kopfhörer, die sie dazu vertreiben. Ob man seinen Stock mit so einem Gerät ausstattet, ist natürlich die nächste Frage. Ich wüsste gerade gar nicht, ob man den zum Beispiel an den IO montieren kann, denn der Griff des IO ist ja eher oval geformt und ob die Halterung von dem Gerät darauf passen würde, keine Ahnung. Also für die Swarovski-Stöcke zumindest braucht man auch einen Adapter. Vielleicht gibt es den dann ja auch mal für den IO. Aber gut, der IO wird dann um 100 Gramm schwerer, da kann man dann auch gleich fast wieder zum Ambutech-Stock greifen. Aber gut, der hat dann natürlich keine Hindernisortung, muss man einfach entscheiden, was einem da dann wichtiger ist. Total interessant fand ich natürlich den Ansatz der Hinderniswarnung von Biped. Man konnte da meine Begeisterung zwischen den Zeilen wahrscheinlich im Interview auch nicht so ganz überhören. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist total die Zukunft. Kameragestützte Systeme, die haben einfach nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten als irgendein Infrarot, Laser oder Ultraschallstrahl. Der prallt einfach nur noch vorne, gibt laut, ob da was ist, hat aber ansonsten keine Intelligenz dahinter, um festzustellen, ist das jetzt wirklich ein schlimmes Hindernis? Ist es nur eine Person, die in gleicher Geschwindigkeit vor mir läuft? Oder ja, was ist es überhaupt? Von daher, ich glaube, Systeme, die ein Bild einfangen und dieses Bild dann mit KI oder was auch immer näher auswerten und dann vielleicht eines Tages einem wirklich sagen, pass auf, das dort vor dir ist eine Baustellenabsperrung und ich erkenne, da ist auch noch ein Loch dahinter. Ich denke mal, solche Systeme werden immer mehr kommen. Da ist wahrscheinlich Biped momentan auch noch ein großes, großes Stück von entfernt, aber es zeigt in die richtige Richtung. Überlegen muss man dann halt immer noch, ob man wirklich immer so ein Ding haben möchte. Weiß jetzt nicht, ob man gleich wie ein Alien ausschaut, aber man hat eben zumindest zwei so Kästen auf der Schulter. Die sind jetzt nicht, wer weiß, wie riesig. Es trägt sich schon, ja, auch halbwegs angenehm, würde ich sagen. Aber ja, auch das ist dann eine Entscheidung, ob man das in Anführungszeichen nur für die Hinderniswarnung die ganze Zeit mit sich herumtragen möchte. SiteUse wird jedenfalls auch diese Entwicklung weiter verfolgen und bei Gelegenheit werde ich auch mal ein Testgerät anfordern. Ich persönlich werde damit jetzt aber noch ein bisschen warten, denn es sind ja durchaus noch neue spannende Funktionen angekündigt. Also ich denke mal, vor Herbst werde ich mich dazu nicht weiter äußern und keinen Test machen. Aber das Thema bleibt auf jeden Fall auf dem Schirm. 11. Daisy Player. Hier gab es ja das Interview zu dem Sense Player, ein, wie ich finde, sehr interessantes Gerät, toll verarbeitet zumindest auf den ersten Blick und auch so von dem, was es kann, durchaus interessant, aber leider, leider, ich habe mich im Nachhinein noch gefragt, hätte ich vielleicht nochmal hingehen sollen und nochmal nach einem anderen Mitarbeiter fragen, weil der Herr da aus Südkorea, der scheint sich eher um andere Themen bei Selvas zu kümmern, konnte jetzt ja nicht so viel Auskunft geben. Wer aber mehr erfahren möchte, in einigen Episoden von März, Februar, März diesen Jahres und ich glaube auch noch später vom Podcast Living Blindfully, wenn ihr den sucht, da findet ihr einige englischsprachige Testberichte, Eindrücke und Meinungen zu dem Sense Player. Ob man den dann in Deutschland bestellen sollte, ja, würde ja über Sound & Sight zum Beispiel in England durchaus funktionieren unter Umständen. Das ist natürlich wieder die nächste Frage. Gerade bei Reparaturen ist es ja wohl so, dass selbst in England nicht groß repariert werden kann. Oftmals muss das ganze Stück dann nach Südkorea geschickt werden und das dauert und ist vom Zoll her sicherlich auch nicht so ganz trivial, das Ding dahin zu schicken und auch wieder ohne übertriebene Gebühren zurückzubekommen. Von daher der Sense Player wahrscheinlich in Deutschland nur interessant, wenn sich jemand finden würde, der sich dafür verantwortlich fühlt und das dann hier einführt. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Ja, viele würden dann ja auch keine 800 Euro dafür zahlen, sondern wollen, dass das wieder über ihre Krankenkasse haben wollen. Dafür ist dann auch wieder die Zertifizierung als Medizinprodukt und der Eintrag ins Hilfsmittelverzeichnis erforderlich. Und ich befürchte, die zu erwartenden Stückzahlen im Verkauf sind dann doch zu gering für den Sense Player, so dass das niemand derzeit vermutlich auf sich nehmen wird. Durchaus verfügbar sein soll aber bald der Victor Reader Stream in der 3. Generation. Da finde ich sehr schade, dass der Akku jetzt fest integriert sein soll. Soll aber auch aufgrund der Zertifizierungsanforderungen nicht anders gegangen sein. Kenne ich mich leider zu wenig aus, kann ich euch nicht sagen, ob es da nur um ein tolles Geschäft mit Austausch von Akkus seitens Humanware geht oder ob das wirklich mit der Zertifizierung so exakt stimmt. Aber gut, man muss natürlich hier auch konstatieren, dass das ja leider ein genereller Trend bei den Daisy-Playern ist. Auch beim Milestone oder den Evo i10 ist der Akku ja leider fest verbaut. Leider völlig übersehen auf der Side City, und da hat auch schon ein Hörer nachgefragt, habe ich das Thema Lautsprecher. Der Lautsprecher, der integriert ist beim Victor Reader Stream zweite Generation, ist ja nicht so toll, auch der im Victor Reader Track nicht. Ob das jetzt in der Stream Generation 3 besser wird oder wurde, das habe ich mir leider nicht angehört. Der Mitarbeiter Chris hatte allerdings auch nicht so viel Ahnung von dem Humanware-Gerät. Ich habe auch nachgefragt, ob denn für den Internetradiodienst immer noch die Datenbank O-Tunes verwendet wird. Die ist ja nicht so ganz ideal, weil nicht alle deutschen Sender dazu finden sind. Das habe ich dann auch zum Beispiel rausschneiden müssen, weil Chris das einfach nicht wusste. Nicht im Interview erwähnt habe ich den Daisy Player iSpeak von Rehan. Den gibt es seit 2019 und er wurde jetzt auch mit einem USB-Port und einem SD-Kartenslot ausgestattet. Davon kann er also auch Medien abspielen, hat die Dame am Stand gesagt. Das war aber so eine kurze Info, dass ich da keine Aufnahme gemacht habe. 12. Sonstiges. Da möchte ich erstmal kurz auf die Farberkennungsgeräte eingehen. Zu Fame haben wir ja ein ausführliches Interview auch online gestellt. Hier sei noch ergänzt, dass es auch vom Colorstar, dem Konkurrenzprodukt aus Wien von CareTech, eine neue Version gibt. Da gibt es jetzt den Colorstar Pro. Der hat noch einige Funktionen mehr wie RGB-Farbanalyse und Farbvergleich und so weiter. Könnt ihr bei Interesse auf marland.eu noch näher nachlesen. Welches Farberkennungsgerät nun wirklich das Beste ist, also ob Fame, der Colorino, Colorstar oder jetzt der neue Colorstar Pro, das kann ich euch übrigens nicht sagen. Da gehen die Meinungen teils weit auseinander, wobei eines der Geräte wird häufiger doch schon eher negativ erwähnt. Mal gucken, auch da gab es die Anregung, mal einen Test zu machen und einen Vergleich der Farberkennungsgeräte. Bei Gelegenheit werde ich mich dem Thema vielleicht mal tatsächlich widmen. Klar ist nur, dass im Beitrag mit der Firma Kobold angesprochene englische Farberkennungsgerät Speechmaster gibt es in Deutschland derzeit nicht mehr zu kaufen. Neu bei den, ich sag mal, Gadgets bei so kleinen Helferlein, die Spaß machen, aber auch sinnvoll sind, sind die Energrid Powerbanks. Auch da sind wir ausführlich eingegangen beim Interview vom LHZ und dann auch vom DHV. Die Besonderheit bei diesem mobilen Akkupack ist, dass die Ladeanzeige über Vibrationen und oder Töne erfolgt. Falls ihr schon so einen Akku-Powerbank zu Hause habt, dann müsst ihr übrigens diesen Knopf, mit dem ihr den Akkuladestand abruft, länger ins Gerät drücken. Dann könnt ihr zwischen den drei Modi entweder Piepton, entweder Vibration oder beides hin und her wechseln. Jedenfalls gibt es diese Powerbank ja mit 10.000 oder 20.000 mAh. Und hier mal kurz noch zur Einordnung. Also das sehr beliebte iPhone SE 2022 hat, soweit ich das gegoogelt habe, einen Akku mit 2018 mAh. Ihr könntet also euer iPhone mit der kleineren Powerbank rund 5-mal aufladen, mit der anderen fast 10-mal. Das nur mal so ein bisschen als Einordnung, falls ihr euch fragt, Mensch, für welche Powerbank soll ich mich denn eigentlich entscheiden? Bedauerlich bei beiden Powerbanks übrigens, dass sie alle keine Schnellladefunktion haben. Es lädt also mit der normalen 5 Volt Power ein iPhone und so weiter auf. Das Gerät wird dann natürlich voll, aber eben nicht so schnell, wie wenn man jetzt einen Schnelllader hat oder eine Powerbank, die auch dieses Schnellladeprotokoll unterstützt. Preislich sind beide auf jeden Fall kein Schnäppchen. Der Preis liegt schon so circa 3- bis 4-mal höher als der für eine Powerbank, die nur eine Lämpchenanzeige hat, die für Sehende also gedacht ist. Man muss sich das schon leisten können und leisten wollen, das sehe ich durchaus ein. Man sollte aber, finde ich, bei all den Diskussionen, die es teilweise über den Preis von diesem Produkt gibt, nicht vergessen, dass dieses Produkt speziell für Blinde entwickelt worden ist. Hier verkauft also niemand ein handelsübliches Produkt für Sehende, einfach mal teuer, weil er meint, naja, die Blinden zahlen das schon. Nee, es handelt sich hier schon tatsächlich um ein Produkt, das speziell für Blinde und Sehbehinderte hergestellt worden ist. Und so einfach ist das in Verkehr bringen und Verkaufen einer Powerbank, glaube ich, auch nicht. So ein Akku hat ja grundsätzlicherweise schon eine gewisse Brandgefahr. Das heißt, es sind dann mit Sicherheit gewisse Zertifizierungen erstmal erforderlich. Und sowas wirkt sich dann mit Sicherheit auch auf den Preis gerade von kleineren Geräteserien aus. Von daher, ja, der Preis ist nicht gerade billig, aber ich bin dennoch der Meinung, insbesondere wenn man ein Blindengeld hat, dann sollte man sich das, wenn man denn sowas haben möchte, durchaus leisten können. Wir kämpfen immer so stark für unser Blindengeld und verteidigen das immer und ach, wir brauchen doch und wir armen Blinden. Und ich finde, genau für sowas ist es eben auch gedacht, dass ich eben sage, okay, ich bestelle nicht für 1995 die Powerbank, sondern gönn mir eben unter Umständen den Luxus, eben eine, die keine höhere Speicherkapazität hat, aber eben diese Anzeige von Betriebszuständen speziell für blinde Menschen hat. Von daher sehe ich das tatsächlich wieder ein bisschen relativ als vielleicht so manch anderer. 13. In eigener Sache. Ja, da möchte ich kurz einen Ausblick geben auf Sideviews in den nächsten Monaten und muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann es euch nicht so genau sagen, wie es weitergeht. Ich weiß nur, wie schon eingangs erwähnt, ich habe mich jetzt bestimmt 8 Wochen intensiv mit Interviews, mit der SideCity, mit Neuheiten beschäftigt. Es ist draußen Sommer, die Sonne scheint, meine Familie ist da, wir haben teilweise auch ein paar Tage frei und ja, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Entspannung, beziehungsweise habe nebenbei ja auch noch meinen Hauptberuf. Oder was heißt nebenbei? Hauptberuf sagt schon, mein Geld verdiene ich nicht mit Sideviews. Und da ist auch Urlaubszeit auf der Arbeit, also auch da ist Leistung gefragt und nicht immer nur Gleitzeitstunden abbauen. Deshalb also bin ich mir sicher, dass ihr von mir jetzt, sagen wir mal bis September, definitiv keinen Testbericht hier finden werdet. Nichtsdestotrotz, es gibt die ein oder andere Ankündigung von Leuten, die gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, mal was zu testen, von denen ich auch weiß, dass sie das gut können. Also von daher gibt es hier schon die Chance, dass die nächsten Wochen auch noch was Interessantes eingestellt wird. Auf jeden Fall werde ich auch die Rubrik Side News weiter pflegen. Das heißt, ich werde demnächst mich auch mal wieder hinsetzen und noch ein bisschen Sachen sammeln, die abseits der SideCity waren, beziehungsweise ja auch das ein oder andere von der SideCity vielleicht nochmal schriftlich niederschreiben. Dann werdet ihr die Aufsprache hier auch wieder im Podcast finden, auch wenn die vielleicht dann nur in Details noch neue Erkenntnisse enthält, zumindest wenn ihr das jetzt bis hierher tatsächlich angehört habt. Soweit also der Ausblick auf Sideviews. Wichtig für euch auf jeden Fall, der Podcast stirbt nicht. Ich habe den Anspruch, ihn weiterzuführen. Aber ja, so richtig große Sachen, richtig viele tolle Testberichte, die gibt's dann wohl erst wieder im Herbst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch mal ein Feedback hinterlassen. Die Kontaktdaten findet ihr auf sideviews.de, beziehungsweise könnt ihr einfach auch an christian.stahlberg@bbsb.org schreiben. Einige haben das schon getan und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an euch da draußen. Man lernt da oftmals doch einiges dazu und selbst wenn nicht, tut einfach gut, wenn man hört, dass der Podcast den Leuten nutzt, dass er euch was bringt. Deshalb, wie gesagt, gerne weiter melden, wenn irgendwas ist. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auch ein paar Tage Urlaub habt, auch ein bisschen abschalten könnt. Nochmal eine gute Zeit.
Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.